Lost and Found. Found and Lost and Lost Found.
Hallo und willkommen zur Februar-Ausgabe von Lost and Found hier auf der 95.8 bei Radio Z. In den nächsten 120 Minuten dreht sich alles um Film, Kino und Corona. In der ersten Stunde haben wir die Leiterin des Internationalen Menschenrechtsfilmfestivals Nürnberg zu Gast, Andrea Kuhn. Es geht um das diesjährige Festival und um Corona. In der zweiten Stunde ab 1 Uhr morgens erwartet euch der Theaterleiter des Nürnberger Casablanca-Kinos Matthias Damm, das ja auch schon seit einigen Monaten geschlossen hat aufgrund des aktuellen Lockdowns. Die Musik in allen beiden Stunden liefert diesmal Granddaddy in Piano-Version. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören. Am Mikrofon und Technik Chris. Ich darf jetzt herzlich begrüßen Andrea Kuhn vom Internationalen Menschenrechtsfilmfestival in Nürnberg. Hallo Andrea, grüße dich.
Hallo Chris.
Du bist seit Wochen, seit Monaten im Homeoffice und bereitest das Menschenrechtsfilmfestival vor. Wie läuft's denn im Homeoffice?
Naja, ich denke, wie bei allen. Also ich habe ja den großen und sehr luxuriösen Umstand, dass ich zumindest angestellt bin und nicht wie andere im Homeoffice für nix und ohne Zukunftsperspektiven werke, sondern ich kann meine Arbeit größtenteils genauso zu Hause machen wie im Büro. Das ist ganz gut. Also insofern will ich mich jetzt gar nicht beschweren. Ansonsten ist es wie bei allen Leuten. Man kommt nicht mehr raus. Es fehlt der soziale Kontakt ein bisschen auch. So Flurfunk und diese ganzen Geschichten. Also wenn ich was zu besprechen habe, das kann ich natürlich so auch über Videokonferenz besprechen. Aber was so ein bisschen fehlt, ist, dass man mit allen Leuten, die im Umfeld sind, einfach mal Hallo sagt, hört, was so geht, die menschlichen Beziehungen weiterbaut. Und für mich ist natürlich auch eine große Veränderung, dass es keine Filmfestivals mehr gibt, auf die man fahren kann. Und mir geht's, glaube ich, wie allen Leuten, die viel unterwegs sind und auch ihre Arbeit im internationalen Raum im Gespräch führen, dass man ist ein bisschen depriviert insgesamt durch diese Lockdown-Geschichte, aber auch arbeitstechnisch, weil sich halt rausstellt, dass die Arbeit, die wir machen, eine Arbeit ist, wo viel passiert, indem man sich einfach trifft und Sachen bespricht. Und dann passieren aber auch bestimmt 30-40% der Arbeit, indem man sich dann abends beim Festival nochmal an der Bar trifft oder zufälligerweise sich gleichzeitig einen Kaffee bestellt und ein bisschen quatscht, sich besser kennenlernt, Sachen ergeben sich, jemand sagt, sag mal, hast du schon gehört? Man selber kann sagen, du, ich habe da jemanden kennengelernt, die solltest du auch mal kennenlernen. Und dann ergeben sich Sachen. Und dieser ganze Aspekt ist halt komplett lahmgelegt, weil es gibt keine zufälligen Begegnungen mehr. Es gibt kein Nebenbeigespräch. Es gibt immer nur Videokonferenz, eine Person spricht. Man kann sich nicht mehr zulächeln, weil man ja nicht weiß, wenn irgendjemand lächelt, weiß man nicht, wen die meint. Das macht den zwischenmenschlichen Aspekt, der bei unserer Arbeit in der Kultur gar nicht so unentscheidend ist, sehr schwierig.
Ich war unterwegs auf der Seite des Menschenrechtsfilmfestivals und ich habe noch keinen Termin gefunden für das neue Festival. Es ist ja in diesem Jahr wieder turnusmäßig. Ich denke mal so im Oktober. Habt ihr absichtlich noch keinen Termin festgelegt, weil ihr noch nicht wisst, ob ihr überhaupt stattfinden könnt?
Nein, also das werden wir noch nachholen. Also wir werden stattfinden vom 29. September bis zum 6. Oktober. Also wieder Mittwoch bis Mittwoch. Das ist halt der einzige Termin, der auch bleibt. Das ist wie immer alle zwei Festivals, alle vier Jahre. Insofern ein Problem, als da natürlich direkt vorher Bundestagswahlen sind. Das heißt, wir können nicht ordentlich plakatieren. Wir werden stattfinden. So viel ist klar. Die Frage ist, wie? Das ist die große Frage. Aber gerade als zweijährig stattfindendes Festival, das ja jetzt letztes Jahr sind wir ja sehr der kurzfristigen Katastrophe entkommen, weil wir einfach kein großes Festival hatten und deswegen keine größeren Probleme hatten mit Umstellung, mit kurzfristiger Absage oder Ähnlichem, sind wir ja privilegiert. Das heißt, wir sehen uns schon in der Verpflichtung, irgendwas auf die Beine zu stellen. Aber bis heute wissen wir natürlich gar nicht, was das sein wird. Wir wissen noch nicht mal, mit welchen finanziellen Mitteln wir rechnen können, weil wir noch keine Förderzusagen haben von der Stadt Nürnberg oder also vom Land Bayern muss ich auch den Antrag erst stellen. Aber auch da ist eben noch gar nicht klar, wie sich Corona auf unseren Fördertopf auswirken wird. Also wir wissen weder, unter welchen finanziellen Umständen wir operieren werden, noch natürlich, wie sich Corona weiterentwickelt und ob und wie wir präsent sein dürfen, können, wollen. Und das schafft gerade eine sehr interessante Planungsphase.
Was ihr natürlich gemacht habt, ist, das Festival ist ja alle 2 Jahre. Ihr habt euch schon Filme angeguckt. Ihr hattet noch die Chance, ins Kino zu gehen. Letztes Jahr war noch Berlinale. Dieses Jahr, wie du schon gesagt hast, fällt es aus. Das Doc-Film-Festival im vergangenen Jahr in München hat komplett online stattgefunden. Das ist zumindest die Chance, sage ich mal, Filme zu sehen, neue Filme zu sehen und da vielleicht Kontakte herzustellen. Wie ist das denn bei euch gelaufen im vergangenen Jahr? Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr an diesen ganzen Online-Festivals teilgenommen oder sagt ihr, nee, das wird irgendwann auch zu viel oder?
Ja, also das sind ja auch alles Festivals, zu denen wir jetzt auch nicht unbedingt persönlich reisen würden. Also da gibt es so Standardfestivals und die haben wir natürlich mitgenommen über Online-Ausgaben. Wobei sich das verändert, dann ist der Schwerpunkt doch wieder mehr auf die Online-Treffen und Workshops und Podiumsdiskussionen und weiß der Geier, also alles. Und auch Festivals, große Festivals haben versucht, diesen sozialen Teil irgendwie ein bisschen nachzustellen. Da nimmt man dann verzweifelt teil, um mal die ganzen Nasen wieder zu sehen und eben diesen sehr wichtigen sozialen Aspekt, der für so ein kleineres bis mittelgroßes Festival wie unseres so wichtig ist, ja, weil wir haben ja nicht die Geldmittel, um uns alles zu kaufen, was wir wollen. Das muss ja mit Charme erledigt werden, also mit Charme und Vertrauen, dass wir vielleicht nicht so viel zahlen können wie ein anderes Festival, aber dass wir trotzdem ehrlich sind und uns keine goldene Nase verdienen, dass wir ein schönes Umfeld für Filme bieten. Das Ganze kriegst du nur durch Kommunikation hin. Und das versucht man verzweifelt, um dann festzustellen, dass es mit Zoom oder ähnlichen Mitteln jedenfalls nicht funktioniert. Wir haben, was die Festivalauswahl angeht, halt 2 Sachen. Wir können einen ganz normalen Weg gehen, den wir bisher auch gegangen sind. Wenn wir zu Festivals nicht reisen konnten, dann schreiben wir die RechteinhaberInnen an und bitten um einen Sichtungslink, wenn was interessant daherkommt. Das funktioniert ja weiterhin. Das ist überhaupt kein Problem. Das größere Problem ist, dass eine ganze Reihe von Filmen gerade zurückgehalten wird. Und zwar seit jetzt fast einem Jahr, weil man sich die großen Premieren bei großen Festivals nicht kaputt machen möchte. Dass wir wissen auch zum Teil von Filmen, die es gibt, aber nachdem die noch keine Premiere hatten, kommen sie für uns nicht in Frage, weil das sind dann Produktionen, die so groß sind oder sich so große Chancen ausrechnen, dass sie die Premiere eben nur auf einem großen Festival haben wollen. Die können zu uns nicht kommen und schon gar nicht in eine Online-Ausgabe, weil dann ist ihre ganze Vermarktungsstrategie futsch, wenn sie keine Premiere mehr haben können. Das schafft gerade eine ganz komische Situation, dass so viel zurückgehalten wird. Und dann kommt das Produktionsloch, weil ja natürlich jetzt im letzten Jahr auch viele Sachen, die noch im Dreh waren, nicht fertiggestellt werden konnten oder wo radikal Arbeitsgänge verändert werden mussten. Also das ist echt ein sehr komisches Jahr und jetzt hat Cannes schon wieder verschoben gerade. Die wollten ja nochmal versuchen im Mai, jetzt sind sie dann doch auf den Juli gegangen. Wir haben eh schlechte Chancen, aktuelle Cannes-Filme zu bekommen. Wenn die im Juli erst stattfinden, ist es für uns definitiv viel zu spät. Wenn aber Cannes später stattfindet, dann finden auch viel weniger andere Premieren vorher woanders statt, weil alle auf Cannes warten. Das heißt, das schafft dann für uns eine gewisse Kargheit im Angebot. Aber andererseits gibt es auch viele Filme, die letztes Jahr eigentlich komplett untergegangen sind, weil sie zwar noch irgendwo eine Premiere hatten, aber dann keine weiteren Festivals mehr stattfanden, wo sie vermarktet werden hätten können. Und die sind dieses Jahr für viele Festivals einfach schon alt. Das heißt, die fallen ganz durch die Ritzen durch. Und auch da wollen wir uns umschauen, weil wir uns da auch gerne solidarisch zeigen wollen, um mit denen auch was zu machen. Also wenn die Filme gut sind, dann sind sie für uns eh nicht so alt. Dann zeigen wir sie gerne und irgendwie geht es uns auch darum zu gucken, wer braucht denn da noch Unterstützung und wie schaffen wir möglichst nachhaltig und solidarisch unsere eigene Festivalkuratierung und unsere Festivaldurchführung zu gestalten in diesen Zeiten.
Was ihr schon geplant habt, wo es schon ein erstes Treffen auch gab, war die Open Eyes Jugendjury. Die Jugendlichen, die in diesem Jahr dann beim Open Eyes Programm Filme gucken, beziehungsweise da ihren Preis vergeben an einen Film, der besonders für den Einsatz an Schulen geeignet ist. Habt ihr da denn schon ein Programm? Hat sich da das schneller ergeben?
Nein, aber das wäre jetzt auch viel zu früh. Also wir hätten um diesen Zeitpunkt noch nie ein Programm gehabt, weil wir eigentlich jetzt erst groß in die Sichtungen einsteigen. Also von daher, es gibt natürlich Ideen, es gibt Filme, die auch letztes Jahr vielleicht schon im Kino waren, aber dort etwas abgehängt wurden. Wir sagen, das ist thematisch aber auch für Schulen sehr interessant. Aber wir müssen jetzt erstmal sichten. Jetzt war gerade das Filmfestival von Rotterdam, das für uns super spannend ist, es läuft noch. Das müssen wir abwarten. Wir werden sicher auch die Berlinale uns anschauen. Auch wenn wir nicht wissen, wie, weil das weiß die Berlinale anscheinend auch nicht. Die Berlinale scheint als der letzten Filmfestivals zu sein, dass sich ernsthaft Gedanken darüber gemacht hat, wie sie denn auch in einer Lockdown-Situation stattfinden könnten und sind anscheinend selber überrascht über die Entwicklung. Also da werden wir noch gucken und werden dann auch nochmal gezielt recherchieren. Also da sind, von daher sind wir entspannt, weil der Teil ist noch, der wäre noch gar nicht jetzt auf dem Tapet. Wichtig ist, dass unsere Jugendjury und auch unsere JugendreporterInnen, die ja beide aus dem P-Seminar, aus dem Laben-Wolf-Gymnasium kommen, dass die schon am Start sind sozusagen. Es gibt sie. Wir hatten schon einen ersten Einführungskurs zum Thema Dokumentarfilm. Den zweiten mussten wir leider ausfallen lassen, weil es im Künstlerhaus, also im Filmhaus, nicht mehr stattfinden darf. Verwaltungsdirektive. In der Schule hatten wir auch schon, also einen Termin in der Schule dann gemacht und den zweiten, der wurde dann durch einen Corona-Fall torpediert, weil dann einige der SchülerInnen in Quarantäne mussten. Also auch das sind wir am Wurschteln, aber das hat noch Zeit. Wichtig ist, dass die Struktur steht. Also wir haben unsere Leute, mit denen wir arbeiten können und auf die wir uns freuen, und alles andere findet sich dann noch.
Hewlett's Daughter von Granddaddy. Gerade waren wir schon bei internationalen Festivals mit Andrea Kuhn, der Leiterin des Internationalen Menschenrechtsfilmfestivals in Nürnberg. Jetzt geht es um die Berlinale.
Ja, Berlinale, lassen wir uns mal zukommen. Wie gesagt, es weiß ja keiner was. Also es wird online was stattfinden Anfang März. Dafür bin ich, glaube ich, auch akkreditiert. Das habe ich irgendwie letztes Jahr schon gemacht. Da gibt es jetzt eine Online-Akkreditierung, also für Online-Gebrauch. Das hatte die Berlinale noch nie. Ob das was wird und wie es funktioniert, weiß keiner. Diese ganzen, der European Film Market, also die Branchenaspekte des Festivals, ja, das bin ich jetzt inzwischen gewohnt. Das haben schon ganz viele andere Festivals gemacht und weniger Stress deswegen gebaut. Neue Leute kennenlernen kannst du damit eigentlich fast löten. Das müsste dann immer so zielgerichtet sein. Ja? Also ich kann jemanden natürlich anschreiben, sagen, können wir einen Termin ausmachen. Aber dann müsste ich ja schon wissen, dass die Person interessant ist. Ne? Dann habe ich sie noch nicht zufällig kennengelernt über eine Empfehlung oder weil man jemanden trifft und da ist noch jemand dabei. Und dieser Aspekt fällt völlig flach. Die Berlinale, also ich glaube, die große Unsicherheit ist, dass wir gar nicht wissen, was denn online stattfinden wird. Denn offensichtlich werden ja nicht alle Filme des Programms online gehen, unter Umständen. Es gibt ja auch keine Pressevorstellung mehr, was ich super kurios finde. Oder es ist jedenfalls im Augenblick nicht geplant. Also wir wissen noch gar nicht. Es heißt, glaube ich, der Wettbewerb soll auf jeden Fall zugänglich sein. Und ansonsten dürfen die Rechteinhaber, glaube ich, selber ungefähr bestimmen, wer jetzt ihre Filme sehen kann und wer nicht. Das ist eine unglaublich kuriose Situation, weil eigentlich das Festival dazu ja da ist, Öffentlichkeit zu schaffen für Filme, die aber von vornherein schon beschränkt ist. Und wir können natürlich auch nur auswählen aus den Sachen, die wir sehen können. Und was dann genau im Sommer gezeigt werden soll, also alles oder mehr, weil wenn in Online-Ausgabe nicht alles gezeigt wird, das wird eine ganz spannende Frage für uns, aber wir können uns dann auch eigentlich nur danach richten. Also wir können bei den Leuten, mit denen wir immer zusammenarbeiten, in den Weltvertrieben oder so, uns immer hören, was habt ihr gerade im Portfolio. Wir gucken natürlich, was an Pressemitteilungen kommt von anderen Festivals, was sich da interessant anhört. Schauen uns PreisträgerInnen an von Festivals, deren Auswahl wir gerne mögen, wo wir eine gewisse Verwandtschaft spüren. Und dann wird man sich wahrscheinlich mehr allein durchschlagen müssen. Also auf die Berlinale groß hoffen tue ich in diesem Jahr nicht. Man macht es halt mit, weil es sich so gehört. Aber wir wissen, die Sektionen sind total verkürzt. Also sowohl das Forum als auch das Panorama starten mit relativ wenigen Filmen oder wenigen Filmen im Online-Angebot. Wir wissen es nicht. Also die Berlinale ist dieses Jahr ein ziemlicher Quark, ehrlich gesagt.
Viele Festivals leben ja eigentlich davon, dass sie ein Festival veranstalten können und sind auch ganz arg darauf angewiesen, dass es da tatsächlich Einnahmen gibt, Unterstützung gibt etc. und konnten jetzt nicht stattfinden. Hast du so ein bisschen Überblick in diesem Bereich? Wie geht es den anderen Festivals in verschiedenen Ländern?
Ja, also wir sind gut vernetzt. Wir haben auch schon mehrere, also in unserem internationalen Verband, dem Human Rights Film Network, gab es schon mehrere, sagen wir mal, Workshops, die wir, also nee, wir, der Verband, ich nicht, unsere Vorstände und so organisiert haben, unter anderem Austausch über Online-Plattformen. Also wer hat welche Vor- und Nachteile, wer hat welche Plattform benutzt, was kostet das? Worauf muss man achten? Dabei zeigt sich natürlich zuallererst mal das unglaubliche ökonomische Gefälle zwischen den Festivals und den Ländern, in denen sie stattfinden. Also es gibt Festivals, die können sich eine tolle Lösung leisten, weil sie das Geld haben. Bestimmte technische Superlösungen sind halt für ganz viele Festivals weltweit überhaupt nicht möglich, weil sie nicht bezahlbar sind. Dazu kommen dann Probleme, wer ist denn in dem Land überhaupt online? Also kann ich ein Publikum denn überhaupt über ein Online-Festival erreichen? Das ist ja, wir haben ja so diese Idee, dass wir das alles so können. Ne? Das können viele Leute nicht. Sie können dann nur auf dem Handy gucken. Was heißt das dann eigentlich für ein Festival? Ja, wir sind da im Austausch, aber zunächst mal sind natürlich alle Festivals auch betroffen von Corona und Covid-19. Also wir hatten Kolleginnen, also in Kolumbien war es zum Beispiel so, dass unsere Kolleginnen im Orga-Team sehr schwer betroffen waren. Also da gab es mehrere schwere Krankheitsfälle durch Covid. Das selbst in der Schweiz, in Genf, unsere Kolleginnen mussten damit kämpfen. Die haben einen Tag, glaube ich, vor Eröffnung absagen müssen im letzten März, haben dann nur online Podiumsdiskussionen durchgeführt. Also die haben mal die Leute im Raum zusammengebracht, weil sie auch da waren. In Genf tagt zur selben Zeit immer das Human Rights Council, also das höchste Menschenrechtsinstrument der Vereinten Nationen. Das heißt, die Leute waren da, man hat sie zusammengeführt und hat dann Gespräche gemacht. Und es hat sich gezeigt, dass auch das, obwohl sie das sehr vorsichtig gemacht haben unter dem Wissensstand, der damals herrschte, dass es da zu Infektionen auch im Team kam, auch mit langfristigeren Folgen und Verläufen. Also wir sind einerseits, sind alle betroffen. Und je nachdem, wie die Gesundheitsversorgung im Land ist, nochmal ganz anders als andere. Und gleichzeitig versuchen alle irgendwie zurechtzukommen. Die meisten sind inzwischen auf online umgestiegen und jeder versucht halt irgendwie durchzukommen. Also Möglichkeiten zu finden, Online-Plattformen zu bezahlen, weil alle tun ja so, als wäre online so die große Verheißung. Aber online kostet erstmal sau viel Geld. Keiner hat die Infrastruktur, keiner hat so eine Plattform, die verlangen Kohle. Die wollen auch was von den Einnahmen haben. Das sind eigentlich alles Mehrkosten, die gar nicht durch Reisekosten, die wegfallen oder so, überhaupt einzusparen wären. Das wird immer so gerne übersehen, ne? Weil alle sagen, ach, Film ist doch super, er könnte einfach online. Die Leute sind doch jetzt, ist wie Netflix. Ist es natürlich nicht, es ist harte Arbeit, das Publikum zu den Plattformen zu bekommen. Und es gibt Festivals, wo das super läuft und andere Festivals, die weniger Mittel haben, wo das auch nicht so gut ist. Also die ersten Erfolgsstorys zu Filmfestivals, die jetzt blühen, weil sie online viel mehr Leute erreichen, das sind natürlich ganz, ganz, ganz spezifische Einzelschlaglichter. Das Gros der Filmfestivals dümpelt halt so vor sich hin, weil keiner hat die Infrastruktur und die Gelder, um zum Beispiel eine Werbemaschinerie anzuwerfen und eine Plattform sich zu besorgen, die ganz toll ist, um diese super Zahlen zu erreichen. Außerdem, wenn wir alle so viele tolle Zahlen haben, wo ist denn das Publikum? Also ja, wenn ein Festival sagt, sie haben 70.000 Leute online, dann sind auch 70.000 Leute schon mal weg, die nicht bei mir sind zum Beispiel, ne? Also oder bei einem anderen Festival. Also wir können nicht alle diese Zahlen haben, weil dieses Publikum gibt's gar nicht. So von daher, also alle versuchen alles. Wir versuchen uns gegenseitig zu unterstützen, so gut es geht, so solidarisch wie es geht. Das hat eigentlich hauptsächlich was mit dem Austausch von Expertise und von Erfahrungen zu tun. Und da sind wir dran international.
Eine andere Sache sind die Filmthemen. Während Corona hier viele Dinge gerade im kulturellen Bereich und Co. lähmt, gehen andere Dinge weiter. Es werden Leute weiter an den Außengrenzen der EU sterben, ertrinken im Mittelmeer, werden nach Libyen zurückgeschleppt, illegal etc. Es wird Seenotrettung verhindert. In Polen gibt es neue Gesetze, die Frauen Schwangerschaftsabbrüche verbieten. Es gibt große Proteste. Es gibt EU-Länder, die sich gerade in Richtung Diktaturen entwickeln. Also Themen gibt es jede Menge. Ich sag nur, Moria ist ein wichtiges Thema eigentlich. Gibt es denn im Moment die Filmemacher, die vor Ort sind und sagen, trotz der Situation, wir filmen, wir machen, wir dokumentieren und wir drehen, egal ob jetzt Spielfilm oder Dokumentation, ist das überhaupt möglich gerade?
Es wird gedreht, also auch im Spielfilmbereich sind jetzt einige Produktionen, die jetzt auf Premieren warten, wo dann zum Beispiel die Covid-Regeln schon eingehalten sind, wo dann ein Film dann aber vielleicht eben über gerade diese Situation gemacht wird, anders als geplant, weil das die einfachste Möglichkeit ist, die Hygieneregeln halbwegs einzuhalten. Also wenn man sowieso einen Film macht über Leute, die in unterschiedlichen Räumen isoliert sind, dann lässt sich das natürlich besser kontrollieren. Auch im Dokumentarfilmbereich wird zum Teil gedreht, aber da stellen sich natürlich dann schon wirklich schwierige ethische Fragen. Also die stellen sich aber so oder so. Was du beschrieben hast, Außengrenzen, alles, was an beunruhigenden Situationen gerade passiert, ist was, was im Augenblick ja im Bewusstsein in Deutschland oder in Europa komplett weggewischt ist durch die Covid-Situation. Also es findet alles plötzlich im Verborgenen statt, weil auch die Berichterstattung über das Virus, die ja zum Teil auch wirklich also exzessiv ist, keinen Platz mehr lässt für diese Themen in der normalen Berichterstattung. Und im Filmischen auch. Das ist eine Problem, dass Sachen unsichtbar werden. Und da wäre natürlich schon die eine Antwort drauf. Es muss gefilmt werden. Die andere Frage ist aber natürlich auch, wie lässt sich verantwortlich reisen? Wie lässt sich verantwortlich mit anderen Personen umgehen? In Anführungszeichen nur, um einen Film zu machen. Also die ethischen Fragen multiplizieren sich da eigentlich. Bei einem Dokumentarfilm sind Hygienevoraussetzungen eigentlich ja kaum einzuhalten. Also wenn man als Einzelcrew arbeitet, dann kann man auf sich selber schauen. Aber auch da, wie gehst du in Situationen rein? Wie kommunizierst du mit Menschen auf Abstand, eigentlich mit Maske? Das wäre das einzig Verantwortungsvolle. Wie machst du das? Viele haben Tränen im Augenblick nicht. Und mir fällt auch keine abschließende Antwort auf diese Fragen ein. Also ich glaube, Corona schafft nochmal ganz neue ethische Fragestellungen an Filmemacherinnen und Filmemacher im Umgang mit sich selbst, mit ihren Crews, aber auch vor allem mit den ProtagonistInnen vor der Kamera. Im Spielfilmbereich ist halt alles ein bisschen einfacher zu kontrollieren, weil man ja vorher festlegt, wie eine Szene zu laufen hat und man kann alles planen. Im Dokumentarfilm, wenn es jetzt kein Interviewfilm ist, ist das halt per Definition eigentlich nicht so, weil man reagiert auf eine Situation. Es gibt unterschiedliche Antworten drauf, aber die Diskussion wird gerade geführt.
Hey, hast du Lust auf eine Sendung bei Radio Z? Wenn du eine Idee hast, die zu uns passt und du diese auch realisieren kannst, dann schick uns dein Konzept oder noch besser eine fertig produzierte, einstündige Sendung. Deadline für Konzepte ist der 1. Februar 21. Deadline für fertige Sendungen ist der 1. März 21. Post und Fragen an musik@radio-z.net. Gewinnen kannst du, dass deine Sendung im Radio Z-Programm läuft, eine Mitgliedschaft im Verein, Merch und hoffentlich auch wieder Gästelistenplätze für Veranstaltungen und vielleicht auch eine regelmäßige Sendung. Radio Z ist ein Community Radio und ein Mitgliederverein. Ihr hört die Sendung Lost and Found auf der 95.8 bei Radio Z in der Februarausgabe 2021 und eben gab's Musik von Granddaddy, Underneath the Weeping Willow und Jet the Humanoid. Und damit zurück zu Andrea Kuhn, der Leiterin des Internationalen Menschenrechtsfilmfestivals in Nürnberg. Es geht im nächsten Interviewteil um den Zeitplan für das diesjährige Festival, das im Oktober stattfinden soll.
Unser Zeitplan ist erstmal unverändert. So theoretisch. Aber wir sind am Durchspielen unterschiedlicher Szenarien, weil die ziemlich große Auswirkungen auf Organisationen haben. Also zum einen eine Sache, weil du die Bürosituation ansprichst, was natürlich schon jetzt Fragen sind. Wir brauchen eigentlich dringend noch eine Honorarkraft, die mit uns arbeitet, weil das Festival so einfach nicht mehr zu organisieren ist mit 1,5 Stellen. Und normalerweise auch noch eine Praktikantin oder ein Praktikant dazu. Bisher saß man einfach schön eng gedrängt in dem Büro zusammen. Das ist, glaube ich, das wird so nicht durchführbar sein, weil das Praktikum oder die Honorarstelle würden ja auch schon anfangen im Juni oder Juli. Und ich glaube nicht, dass bis dahin irgendwelche Entwarnung zu geben ist, was den Virus angeht. Also das sind so Fragen, wie wollen wir das denn überhaupt so räumlich organisieren? Lässt sich das organisieren? Kann was auf die Entfernung passieren? Aber jetzt ein Praktikum zum Beispiel, wo jemand zu Hause sitzt, was ist denn das dann? Ja, also was kann diese Person dann überhaupt dann mitnehmen von Vorbereitungen, außer kleine Tätigkeiten verrichten, die nicht so viel Anleitung brauchen, weil auch das ist ja immer online schwierig. Das müssen wir noch überlegen, aber die Fragen sind eigentlich noch größere Fragen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir zum Beispiel nur einen relativ kleinen Prozentsatz von Leuten ins Kino lassen können, also wir sagen jetzt mal, es gäbe irgendeine Art von Präsenz, ja, und es wäre so wie im Herbst, dann, wir hatten ja ausverkaufte Vorstellungen mit 14 Leuten im Com-Kino. Im Filmhaus-Kino kann es je nach Besetzung ein bisschen besser werden. Das geht dann bis 19 oder 20 Plätze hoch, je nachdem, ob sich Gruppen anmelden. Dann würden wir das hybrid machen müssen, das heißt auch zusätzlich online anbieten. Wenn das aber so ist und der Großteil der Plätze online verkauft wird, wer ist dann unser Publikum? Wie sinnvoll ist es dann, in Nürnberg zu plakatieren, in Nürnberg die Pressearbeit zu machen? Oder müssten wir da nicht eigentlich bundesweit einen Fokus legen, damit wir diese Vorstellung auch voll kriegen? Wenn niemand sich im öffentlichen Raum bewegt, welche Werbemaßnahmen haben dann überhaupt Sinn? Andere Fragen sind, wenn es diese Beschränkungen gibt, was ist dann mit unser Festival ist ja ein sozialer Ort. Das ist zentral für uns. Ja? Also wir zeigen Filme, aber wir schauen sie gemeinsam und wir kommen danach zusammen. Wir diskutieren, wir lachen, wir feiern, wir tauschen uns aus. Das ist ja unter diesen Voraussetzungen, wie sie jetzt im letzten Herbst waren, auch nicht gegeben. Also wie würden wir es denn schaffen, können wir schaffen, diese Art von sozialem Raum überhaupt herzukriegen? Unsere Gäste wird es so wahrscheinlich gar nicht geben können, weil wenn die Situation ähnlich bleibt, wie sie jetzt ist, werden viele gar nicht einreisen dürfen. Die Frage ist, ob sie überhaupt einreisen wollten. Also ob sie reisen wollten und ob sie nach Deutschland kommen wollen würden. Das heißt, eigentlich war unsere Honorarkraft zum Beispiel für die Gästebetreuung gedacht, weil wir da jemand Kompetentes brauchen, die das alles unter einem Hut fasst und noch andere Aufgaben übernimmt. Wenn wir aber keine Gäste haben, brauchen wir keine Gästebetreuung. Also ein paar Gäste, die dann live da sind, vielleicht aus Deutschland oder aus dem näheren Umfeld, dafür braucht es dann keine eigene Stelle. Also wir sind gerade beim Planen hängen von dem wahrscheinlichsten Szenario relativ viel weitere Entscheidungen ab, die wir gerade versuchen zu definieren. Also erstmal, was sind die Szenarien und was bedeutet das für die einzelnen Arbeitsbereiche? Und ab wann wissen wir es ein bisschen genauer oder ab wann müssen wir diese Entscheidung fällen? Wenn wir hybrid stattfinden, dann werden wir auch deutlich weniger Filme anbieten können nur. Weil das ist keinen Sinn macht, 50 Filme zu zeigen, wo dann hier vor Ort gerade mal dann, weiß ich nicht, 30 Leute die gesehen haben können. Wir müssen ja für jeden Film Lizenzgebühren zahlen. Wir müssen jeden Film auch die Online-Konvertierung zahlen. Wir müssen Texte schreiben, Fotos anfordern, das ist alles Arbeit, das macht keinen Sinn, dass wir das dann in diesem Umfang machen. Dann müssen wir die Filmanzahl, macht Sinn, die zu verringern. Wenn wir keine internationalen Gäste haben, brauchen wir keinen zweisprachigen Katalog, dann könnten wir mal ganz ökologisch die Druckkosten dafür sparen. Aber wenn wir keinen Katalog haben, dann bräuchten wir wahrscheinlich eine gute App. Wer zahlt eine gute App? Wie ist das mit unserer Website kompatibel? Also das sind viele Fragen, die sich, glaube ich, viele im Festivalbetrieb gerade stellen und wir ganz konkret. Im Augenblick sind wir noch dabei, die Szenarien auszuarbeiten und zu überlegen, was ist als erstes notwendig, was ist in jedem Fall notwendig und was brauchen wir, um uns aufzustellen für die Eventualitäten und was wäre erst eine Maßnahme, wenn ganz konkret klar wird, was passiert. Also damit sind wir beschäftigt, mit dem Ausarbeiten von Szenarien und mit Erstellen von so Zeitläufen und Arbeitsverteilung. Es ist die spannendste Vorbereitung, die wir bisher hatten, weil sie mit so vielen Unbekannten operieren muss. Aber wie gesagt, im Vergleich zu vielen Kolleginnen, die es letztes Jahr schon erwischt hat, sind wir in einer luxuriöseren Situation. Eigentlich hatten wir ja gehofft, dass vielleicht im Herbst alles wieder gut ist, aber danach sieht ja jetzt nun gar nichts aus. Im Gegenteil, es kann ja auch sein, dass im Oktober noch die Situation sich gerade wieder total verschärft mit den Mutationen jetzt und dem sehr langsamen Impfverlauf. Wir werden warten, wir werden reagieren, wir werden sicher kein Festival haben, wie wir es bisher hatten. Und ich glaube, unsere Herausforderung ist halt darin, wie können wir es a, halbwegs solidarisch gestalten mit unseren Filmkünstlerinnen und Künstlern und auch den Leuten bei uns in der Region und wie finden wir die Möglichkeit, eine soziale Komponente überhaupt anzubieten und wie kann die ausschauen? Ich habe keine Ahnung. Wer Vorschläge hat, meldet sich bitte bei mir, weil ich glaube, es ist zentral und ganz wichtig für die Arbeit, die wir tun. Es geht nicht nur darum, irgendwelche Filme zu zeigen, dass irgendwelche Leute sich irgendwelche Filme angucken. Unser Festival und eigentlich Filmfestivals insgesamt sollten immer mehr sein als nur das. Wir werden sehen.
Gutes Stichwort, die Festival Lounge kann es in diesem Jahr dann definitiv auch so nicht geben oder eine Festival Lounge mit nur einem Podium, Radio-Live-Interviews oder so, aber keine DJs und DJs mehr, die auflegen, keine Bands, die spielen, weil es einfach kein Publikum wahrscheinlich geben kann in dieser Form. Du hast das schon richtig gesagt, das sind alles Fragen, vor denen ihr steht, wo ihr noch nicht sagen könnt, wie wird das weitergehen, was werden wir für Auflagen haben. Und es gibt noch eine andere Sache, du hast schon gesagt, im Filmhaus gibt es 2 Kinosäle. Wenn die unter den aktuellen Corona-Auflagen, die vor dem letzten Shutdown waren, bespielt werden, dürfen da ganz wenig Leute rein. Dann gab es noch die Möglichkeit, im Cinecittà zu spielen für das Menschenrechtsfilmfestival, wenn da größere Filme sind, falls ihr an die rankommt, die dann auch für das Kino, ich sag mal, attraktiv sind. Und ihr habt ja immer noch das Problem, ihr könnt nicht in den Festsaal und ihr konntet jetzt vor 2 Jahren ausweichen. Da hat das Caritas Pirkheimer Haus einen Saal zur Verfügung gestellt. Da haben ein paar Leute reingepasst, nicht so viele wie in den Festsaal. Und ihr habt versucht, zumindest einen Kinosaal draus zu machen. Wie könnte das denn in diesem Jahr aussehen? Habt ihr da schon neue Räumlichkeiten überhaupt sozusagen in Aussicht oder sagt ihr, das brauchen wir jetzt eh nicht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben noch nichts. Wir haben noch keinen Ersatz für den Festsaal. Wir sind am Überlegen und auch abfragen, welche Möglichkeiten es denn gibt. Ja, das ist eine gute Frage. Ist es überhaupt sinnvoll, in Corona-Zeiten noch einen Spielort aufzumachen? Also ist es verantwortbar? Ist es sinnvoll? Das betrifft auch, also der dritte Spielort betrifft ganz massiv unser Schulprogramm, weil bisher es so war, dass wir gerade im Schulprogramm oft diese 200 Plätze Kapazität, die uns der Festsaal gegeben hat, gebraucht haben, weil wir so viele Anfragen haben, dass wir dort einfach viele Klassen auch zusammenführen konnten. Das steht jetzt also das steht nicht zur Diskussion gerade. Wir haben im letzten Jahr bei unserem Open Eyes findet ja jedes Jahr statt und im Oktober die Erfahrung gemacht, dass es ganz schwierig war. Die Schulen wussten selber nicht genau zum Schuljahresstart, was überhaupt erlaubt ist und was sinnvoll ist und möglich. Das wird wahrscheinlich im nächsten Jahr auch wieder so sein, weil sich wieder jeder justieren muss und die neue Situation erstmal prüfen muss und dann überlegen muss, wie verfährt man am besten. Aber es gibt eben Schulen, die möchten gerne schon präsent im Kino sein. Und es gibt Schulen oder Klassen oder Lehrkräfte, die gerne das lieber online machen würden. Wenn dem so ist, dann bräuchten wir eh online. Dann im letzten Mal konnten wir immer nur eine einzige Schulklasse pro Vorstellung reinlassen. Und wenn dem so ist, dann stellt sich schon die Frage, wie ökonomisch ist es überhaupt, noch einen dritten Saal aufzumachen. Für die Schulen ist es dann jedenfalls in der Größenordnung nicht notwendig, weil auch natürlich die Anmeldezahlen bei uns wahnsinnig eingebrochen sind, weil keiner so genau wusste. Viele Schulen sind auch für online gar nicht ausgestattet, wollten aber ihren Kids nicht zumuten, zum Beispiel mit Öffentlichen durch die Gegend zu fahren. Völlig verständlich, absolut verantwortungsvoll. Das sind so Probleme, die können wir ja auch nicht lösen. Wenn wir präsent im Kino sind und es kann nur eine Klasse rein, können wir alles machen, dass es dort geordnet zugeht und die Hygienemaßregeln eingehalten werden. Aber trotzdem muss man ja erstmal zu uns kommen. Das heißt, man muss Klassen transportieren in öffentlichen Verkehrsmitteln oder wie auch immer. Auch da können wir im Augenblick halt nur überlegen. Wir können Optionen wälzen und wir können Partner fragen, ob sie dabei wären, ob es denn denkbar ist, dass wir zum Beispiel bei ihnen im Kinosaal unterkämen. Und dann stellt sich die Frage, wie sinnvoll es dann überhaupt ist unter Infektionsschutzmaßnahmen. Also wir sind ja auch verantwortlich für die Sachen, die wir durchführen und für die Menschen, die kommen. Und diese Verantwortung ist uns sehr bewusst und ist auch für uns sehr wichtig. Wir wollen jetzt auch keinen Quatsch machen. Und große Säle, ja gut, in meinem größten Saal, da passt ja trotzdem kaum jemand rein, ne? Also dann ist die Beschränkung dann vielleicht wieder vom Ministerium auf maximal 200. Aber für 200 braucht man schon einen Kinosaal, der eigentlich so groß ist, dass es ihn in Nürnberg gar nicht gibt. Wir wollen auch keine 200 Leute, weil eigentlich der Zufluss und Abfluss von Leuten mit Abstand dann ja auch nicht regulierbar ist. Die müssen ja auch noch irgendwie rein und rauskommen, ne? Ohne dass sie sich alle aneinander reiben. Sehr komplizierte Fragen, die es im Augenblick zu beachten gibt. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir unter den Bedingungen ein gutes Festival haben werden. Aber wir wissen halt noch nicht, wie es ausschauen wird.
Granddaddy mit The Crystal Lake in der Piano-Version hier in Lost and Found. Und wir blicken ein letztes Mal auf das internationale Menschenrechtsfilmfestival in dieser Sendung mit Festivalleiterin Andrea Kuhn. Es geht nochmal um die Planung. Dann trotzdem nochmal zurück zum Zeitplan. Ihr werdet jetzt natürlich so den Termin nochmal bekannt geben, wann das Menschenrechtsfilmfestival stattfinden soll oder stattfinden wird in diesem Jahr. Habt ihr euch so eine Deadline gesetzt oder sagt ihr, wir sind jetzt einfach so flexibel, dass wir auf die jeweilige Situation reagieren, weil es ist ja doch recht schwierig, wie du auch schon gesagt hast, dann das mit den Online-Rechten für Filme hinzubekommen etc. Ihr hattet ja auch bei vielen Filmen immer noch eine andere Geschichte, ihr habt ja teilweise Untertitel selber gemacht beziehungsweise euch drum gekümmert, dass es für die Filme Untertitel gibt etc. und habe dann nebenbei noch andere Projekte während des Filmfestivals gemacht. Es gab Diskussionsrunden, es gab Lesungen und so weiter. Jetzt mal abgesehen von Konzertmusik und Radio oder NIRF TV. Wie wird das weitergehen?
Ja, ich meine, letztlich eine Podiumsdiskussion ist das Einfachste, was man online machen kann, theoretisch, ne? Aber es fehlt natürlich die Aura, ich mache es mal pathetisch, ja, aber der Live-Veranstaltung. Und wir sind natürlich in Gesprächen für eine sehr hochkarätige Podiumsdiskussion zum Thema Moria, um es jetzt einfach mal so stehen zu lassen. von der wir auch nicht wissen, ob dann was draus wird. Das hat auch mit Gesundheitszuständen und sowas zu tun. Die können wir natürlich theoretisch auch online anbieten. Das ist ja alles ausprobiert. Die Leute wissen, die sich für sowas interessieren, wissen inzwischen auch ungefähr, wie es geht. Man klickt auf das Link und los geht's. Das können wir alles machen. Die Frage ist aber ja auch ein bisschen, wie wird es denn im Oktober sein? Ich meine, die Leute werden langsam wirklich müde, immer in den Bildschirm zu starren, ne? Gut, wenn es auch nichts anderes gibt, guckt man trotzdem wieder rein, weil es ein interessantes Thema gibt, eine tolle Tagung. Ich meine, was nicht beeinträchtigt wird, theoretisch, ist die Idee der Filmgespräche, weil das lässt sich immer über Zoom auch machen, sogar mit Leuten, die halt sonst nicht zu uns kommen können. Haben wir früher auch schon mit Skype im Kino gemacht. Es ist halt ein bisschen was anderes, aber theoretisch lässt sich das noch nachstellen. Also die Information lässt sich immer vermitteln, das ist nicht das Problem. Auch Podiumsdiskussionen, das können wir machen. Da werden sicher auch Leute teilnehmen. Aber es ist natürlich was anderes, als jetzt auch bestimmte Leute mal live zu erleben oder an dem Ort zu sein und dann nochmal anders auch sich zu Wort melden zu können, reagieren zu können. Da werden wir nicht viel drehen können. Also ich denke, solche Veranstaltungen werden höchstwahrscheinlich ins Online-Geschäft ausgelagert werden müssen. Gerade beim Thema Moria, wir sind da im Gespräch mit einem, oder es für uns ist jemand im Gespräch mit jemandem sehr hochkarätigen, aber der ist eben auch schon über 80. Das heißt, da ist ja dann in jedem Fall die Frage, vielleicht können wir die Veranstaltung sogar vor Ort machen, aber die Reise ist gar nicht zumutbar unter Corona-Bedingungen. Dann müsste die Person sowieso online sein. Wie macht man das dann? All das steht in den Sternen. Es ist relativ leicht technisch umsetzbar. Also von daher machen wir uns keine Gedanken. Die Frage ist halt immer nur, was hat es dann noch mit uns zu tun? Die Themen sind allerdings brennend, das hast du vorhin ja schon gesagt. Also es gibt so viel, was gerade bearbeitet werden muss, dass wir uns, glaube ich, auch nicht darauf ausruhen können und zu sagen, ja, aber wenn es nicht präsent ist, dann ist ja auch nicht schön, dann lassen wir das eben. Wir werden das machen und wir werden hoffentlich Rahmen finden, wie das irgendwie sinnvoll zu gestalten ist. Ansonsten, wenn es ganz blöd läuft, sind unsere Veranstaltungen in diesem Bereich so wie alle anderen Veranstaltungen in dem Bereich auch, hoffentlich inhaltlich gut und sinnvoll und ansonsten halt immer leicht unbefriedigend, weil die Physis einfach fehlt. Genau. Ja, und sowas wie Queer-Karaoke ist natürlich, das ist ja einer meiner ganz schlimmen Ausfälle, weil ich so gehofft habe, dass Orchid dann vielleicht in der Kantine es wieder machen kann. Es war so großartig beim letzten Festival als Festivalparty. Ja, sowas fällt eigentlich weg. Es gibt Festivals, die versuchen, Online-Partys zu machen, aber das sind alles ziemliche Rohrkrepierer und bemüht, um irgendetwas zu machen, was alle unbefriedigend finden. Das macht dann eigentlich auch keinen richtigen Sinn.
Wann ist denn eure Deadline sozusagen für Filme oder bis wann wollt ihr für dieses Jahr alle Filme fertig rausgesucht haben?
Also die endgültige Deadline wird sicher bei uns ganz normal so Anfang Juni liegen, aber die Entscheidung, wie wir unser Festival uns vorstellen und wie wir es konzipieren, die muss eigentlich vorher fallen. Ich denke mal so Richtung April, weil wir dann ja gezielt auch nur eine bestimmte Anzahl von Filmen dann in Betracht ziehen können. Also noch haben wir ein bisschen Zeit, aber je näher es an die Programmauswahl geht, das ist ja so der finale Schritt eigentlich für unser Festival. Danach gibt es dann kein Zurück mehr. Also wenn wir die Filme beschaffen haben und bezahlt haben, dann werden sie auch gezeigt. Und das ist unsere Deadline, die wir haben. Also die endgültige Auswahl wird wieder Ende Mai, Anfang Juni sein. Aber die Entscheidung, wie viel es werden und alle Entscheidungen, die sich dran anhängen, also ob wir glauben, es wird sehr hybrid oder es könnte eine Präsenzveranstaltung sein, und ganz ehrlich, das ist unrealistisch, das müssen wir früher fällen, damit wir dann auch gezielt nach Filmen gucken. Weil wenn es nur 30 Filme sind oder 25, die wir zeigen, dann braucht man sich mit ganz vielen Filmen, die ganz okay sind, einfach nicht mehr beschäftigen. Dann ist das Zeitverschwendung. Also wir müssen irgendwann auch wissen, auf welche Menge von Filmen wir planen, damit wir die Auswahl gut strukturieren können.
Wenn ich mehr Infos will, wie es weitergeht, muss ich auf jeden Fall vorbeigucken auf der nihrff.de Seite. Da gibt's die aktuellen Infos dann und natürlich auf euren Social Media Seiten. Dann bleibt jetzt mal nur die Daumen zu drücken, dass ihr noch gute Filme findet sozusagen und natürlich auch eine gute Lösung, die für euch, für euer Publikum, aber auch dann für eure Gäste vertretbar ist, wie das Ganze funktioniert, dass auch in diesem Jahr gute Menschenrechtsfilme gezeigt werden können im Oktober hier in Nürnberg und Diskussionen, Gespräche und Co. stattfinden können. Andrea Kuhn war das vom Internationalen Menschenrechtsfilmfestival in Nürnberg. Und nochmal die Webadresse nihrff.de, Nürnberg International Human Rights Film Festival. Wir hören nochmal ein wenig Musik von Granddaddy zum Abschluss der ersten Stunde Lost and Found und danach geht's weiter ins Casablanca Kino in der Nürnberger Südstadt.